Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge.
Also es gab jetzt nicht so einen Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich will zur Olympia, sondern es ist eher so auch mit auf dem Weg gekommen. 2019 bin ich ja auch deutsche Meisterin geworden im Bouldern und Lead und dann habe ich schon gemerkt, okay, da geht mehr. Also ich hatte da noch nicht alles rausgeholt und jetzt so bis zum Umfallen trainiert und ich dachte, okay, ich will es halt wirklich mal probieren und alles dafür geben.
Willkommen zu Folge 157 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und zu Gast in dieser Folge ist Lucia Dörfel, die erste deutsche Kletterin bei den Olympischen Spielen. Ich freue mich, mit Lucia auf dieses große Highlight ihrer sportlichen Karriere zurückzuschauen. Für mich war es auch eins der Highlights in diesem Jahr, der Moment, in dem ich erfahren habe, dass Lucia sich für Olympia qualifiziert hat und natürlich, als ich sie dann im Livestream in Paris sehen konnte. Da habe ich mich wirklich für sie gefreut. Und ich war einfach super gespannt darauf, mich nach diesem großen Event dieses Jahr nochmal mit ihr zu treffen und ihr ein paar Fragen zu stellen, wie sie die Spiele in Paris erlebt hat, wie sie mit ihrem Ergebnis zufrieden ist. Sie hat ja von 20 Frauen Platz 16 erreicht. Wir schauen auch auf ihre Klettergeschichte und ihre Entwicklung bis hin zur Olympia-Qualifikation. Es gibt auch ein paar Fragen von Binweg Bouldern-Mitgliedern bei Steady. Vielen Dank dafür. Bei Steady könnt ihr mir als Mitglieder ja immer Fragen schicken, die ich meinen kommenden Gästen dann stellen kann. Und bei euren Fragen ging es vor allem um Trainingsthemen. Und auch das bekommt ihr natürlich in dieser Folge zu hören. Also viel Spaß dabei, Lucia Dörfel genauer kennenzulernen. Ich möchte euch, bevor das Interview losgeht, eine Spendenorganisation vorstellen, die ich sehr spannend finde. Denn vielleicht habt ihr auch gerade vor den Feiertagen den Gedanken, dass ihr etwas spenden möchtet und ihr sucht nach einer Organisation, die ihr richtig gut findet. Ganz konkret denke ich zum Beispiel über den Klimaschutz nach und frage mich, wo ist der beste Ort für eine Spende? Oder vielleicht denkst du, wir müssen demokratische Strukturen stärken, was kann man da tun? Oder du findest das Thema Armut oder Tierleid besonders wichtig und möchtest dich da mit einer Spende einsetzen. Dazu könntest du dir die Organisation Effektiv Spenden einmal ansehen. Die haben sogenannte Spendenfonds zu einzelnen Themen wie Klimaschützen, Armut bekämpfen, Tierleid verringern, Demokratie stärken und Zukunft bewahren. Sie suchen nach Hilfsorganisationen in diesen einzelnen Bereichen und ermitteln, welche Organisationen besonders effektiv sind und die kommen dann in den jeweiligen Spendenfonds, damit deine Spende bei richtig tollen Organisationen landet, deren Wirkung messbar ist. Ich finde es interessant und ich habe die Macher um ein kurzes Interview gebeten und ich kann jetzt mit Sebastian Schwieger reden von Effektiv Spenden. Hallo Sebastian.
Hallo Juliane.
Erzähl doch mal, nach welchen Kriterien wählt ihr die Organisationen aus, die in diese Spendenfonds reinkommen?
Genau, ich muss vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen,
ja?
Denn im Endeffekt die ganze Idee von effektiv Spenden basiert auf der Erkenntnis, dass sich die Wirksamkeit von Hilfsorganisationen sehr, sehr stark unterscheidet. Also, dass die besten Hilfsorganisationen mit jedem Euro 10-mal so viel Hilfe leisten können, also 10-mal so viele Menschen in Not helfen können oder Tiere schützen können, als durchschnittliche Organisationen. Und dass es sich deshalb lohnt, ganz genau hinzuschauen. Da haben sich in den letzten 10, 20 Jahren auch diverse Forscherinnen und Forscher auf den Weg gemacht, um Sachen zu vergleichen. Hängt ein bisschen von dem jeweiligen Bereich ab, wie man da genau vorgeht, aber teilweise auch mit so randomisierten, kontrollierten Studien, wie man das aus der Medizin kennt. Also in dem einen Dorf wird Maßnahme A umgesetzt, im anderen Dorf Maßnahme B. Im dritten Dorf gibt es eine Kontrollgruppe, um zu schauen, ob irgendein Effekt wirklich auf das zurückzuführen ist, was die Organisation macht oder ob es generell in der Region bergauf und bergab gibt. Und da hat man schon sehr, sehr große Unterschiede gesehen. Und wenn man das dann noch ins Verhältnis zu den Kosten setzt, dann lohnt es sich wirklich, da ganz, ganz genau hinzuschauen, weil man einfach sehr, sehr viel mehr erreichen kann, wenn man sich auf die Besten konzentriert. Und was wir jetzt bei Effektiv Spenden machen, ist es, diese Forschungsarbeit im deutschen Sprachraum bekannter zu machen und übersetzen die quasi, also auf zwei Arten. Zum einen oft vom Englischen ins Deutsche, weil viel der Forschung international und dann halt auf Englisch ist. Zum anderen aber auch von einer sehr wissenschaftlichen Sprache mit hunderten Fußnoten und gigantischen Berechnungen versuchen wir das so ein bisschen runterzubrechen und sozusagen die wichtigsten Argumente und Zahlen auf unserer Webseite bekannt zu machen. Und bieten dann auch an diese Organisationen, die wir für besonders wirkungsvoll halten oder die unsere Forschungspartner für besonders wirkungsvoll halten, dass man an die direkt spenden kann. Wenn die Spende über uns geht, dann kriegt man halt eine Spendenquittung in Deutschland und muss sich nicht mit irgendwelchen Wechselkursen auseinanderschlagen. Wir nehmen auch nichts weg. Und was wir dazu oder darüber hinaus auch anbieten, sind sogenannte Spendenfonds. Also neben einzelnen Organisationen, die wir empfehlen, bieten wir auch Spendenfonds an. Da geht es jetzt nicht wie bei Aktienfonds um Rendite, sondern die Parallele ist einfach, dass man nicht selber entscheidet, welche Organisation unterstützt wird, sondern dass man auch das Expertinnen und Experten überlässt. Also was wir ganz konkret machen, wir sammeln das Geld oder die Spenden, die in diesen Spendenfonds gehen, und reden alle paar Monate, wenn eine gewisse Summe zusammengekommen ist, mit unseren Partnerinstituten und sagen, hey, wir haben jetzt, was ich sagen wir mal, 1 Million Euro für extreme Armut gesammelt. Welche Organisation ist jetzt ganz konkret im Moment aus eurer Sicht die, die das am sinnvollsten einsetzen kann? Das sind dann oft Organisationen, die wir sowieso auf unserer Webseite empfehlen. Aber auch da kann es manchmal kurzfristig sogar noch Unterschiede geben. Also kann zum Beispiel sein, dass eine der Organisationen gerade eine sehr große Spende von irgendeiner Stiftung bekommen hat und ganz kurzfristig dieses Geld gar nicht so sinnvoll ausgeben kann. Und deshalb würden wir dann in dem Moment eher eine andere Organisation unterstützen. Aber alles Organisationen, die wirklich sehr, sehr gut evaluiert sind und auch deren Wirksamkeit im Verhältnis zu den Kosten in einem super Verhältnis steht.
Okay, ich fand es auch übrigens sehr spannend, wirklich einfach mich auf eurer Webseite umzusehen in diesen einzelnen Fonds und zu gucken, welche Organisationen werden dann dort bedacht. Und da habe ich halt Sachen entdeckt, die ich noch nicht kannte und deren Arbeit ich einfach spannend finde. Also es macht auch wirklich einfach Spaß, auf eurer Webseite da unterwegs zu sein. Und ich würde gerne mal ein Beispiel rausnehmen. Also wenn ich für den Fonds Klimaschützen spende, wie wirkt mein Geld dann konkret?
Genau, also einer der Bereiche, in denen wir arbeiten, ist der Bereich Klimaschutz. Und da gibt es ja auch viele, auch in Deutschland bekannte Organisationen. Trotzdem sind die, die wir auf unserer Webseite präsentieren und die wir auch in unserem Spendenfonds unterstützen, wahrscheinlich vielen Leuten nicht bekannt. Das liegt einfach daran, dass wir bzw. Unser Forschungspartner, insbesondere Founders Pledge oder Giving Green, das sind zwei Institute, mit denen wir da zusammenarbeiten, sehr genau überlegen, wo können wir wirklich das Maximale rausholen. Und ein Kriterium, das sie da ansetzen, ist das der Vernachlässigung. Also welche Themen im Bereich Klimaschutz sind unglaublich wichtig, auch gemäß Weltklimarat, IPCC. Aber wo fließt vielleicht noch nicht so viel Geld rein und wo sind wir besonders weit entfernt von einer Lösung? Und das kann man sich immer vorstellen in Bereiche, wo schon sehr viel Ressourcen reinfließen, sehr viel Geld reinfließt oder sowas. Da ist es dann tendenziell schwieriger, mit einem zusätzlichen Euro viel zu bewirken, weil da schon viel getan wird. Also im Bereich Klimaschutz oftmals nicht genug, aber schon relativ viel. Und dann gibt es andere Bereiche, wo wir noch besonders weit entfernt sind von einer Lösung. Um das konkreter zu machen, ein wichtiges Thema ist offensichtlich saubere Energien. Also wir brauchen saubere Energien, um irgendeine Chance zu haben, die Klimaziele zu erreichen. Und da gibt es ja auch tolle Fortschritte im Bereich Solar beispielsweise oder Batterietechnik. Da fließt allerdings schon sehr, sehr viel Geld rein. Also ich wünschte mir, es wären noch mehr, aber es geht um viele Milliarden, die also durch staatliche Subventionen teilweise reinfließen, aber inzwischen auch einfach aus dem kommerziellen Bereich. Gibt es ja riesige Solarparks und da fließt viel Geld rein. Und da glauben wir, dass man mit zusätzlichen Spenden wahrscheinlich gar nicht so viel mehr bewirken könnte. Es gibt aber andere Bereiche, die auch unglaublich wichtig sind, wo wir aber noch deutlich weiter entfernt sind von der Lösung. Also beispielsweise Zement. Bei der Zementherstellung entsteht CO2. Das lässt sich auch relativ schwer vermeiden, weil es Teil des chemischen Prozesses ist. Plus es wird halt auch da wieder sehr viel Energie, auch Wärmeenergie benutzt, die halt besonders schwer zu elektrifizieren ist. Und dieser ganze Bereich Zement ist für den Klimawandel relevanter als der weltweite Flugverkehr. Ein anderer Bereich, der vielleicht nicht ganz so vernachlässigt ist, aber im Verhältnis zu der Größe auch, ist der Punkt Landwirtschaft. Ja? Also etwa 15% plus minus der weltweiten Treibhausgasemissionen entstehen durch die Landwirtschaft und da in allererster Linie durch die Tierhaltung. Das ist der dominierende Faktor und da sind wir auch weit davon entfernt, eine Lösung zu haben, da die Emissionen auf Null zu bekommen und das müssen wir. Und insofern sind Organisationen, die wir da empfehlen im Rahmen unseres Fonds, aber auch die wir als einzelne Top-Organisationen, Testsieger quasi auf unserer Webseite präsentieren, arbeiten in dem Bereich, um da halt die politischen Rahmenbedingungen und die technologischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Eine Organisation, und die sitzt in dem Fall auch in Deutschland, sind die Future Clean Tech Architects, die ganz stark versuchen, auch auf der politischen Ebene das Thema Zement, CO2-freien Zement voranzubringen und zu schauen, dass da die Rahmenbedingungen besser werden, um Innovation zu ermöglichen und insgesamt auch also die dadurch entstehenden Kosten natürlich präsenter zu machen und darauf einzuwirken, dass das im politischen Entscheidungsprozess berücksichtigt wird und dass wir da zu Lösungen kommen, wie wir sie in anderen Bereichen zumindest ansatzweise schon haben. Eine andere Organisation ist das Good Food Institute. Die setzen sich auch tendenziell im Rahmen politischer Arbeit und Technologieförderung dafür ein, alternative Proteinquellen besser zu machen und denen zu helfen, am Markt zu bestehen. Also alternative Proteinquellen, tendenziell Fleischersatzprodukte oder Ersatzprodukte für tierische Lebensmittel, auch Milch beispielsweise. Mhm. Ja, da gibt es ja schon einige Fortschritte in letzter Zeit, aber für die meisten Leute ist es noch keine wirkliche Alternative. Und ich glaube, da besteht eine große Chance, indem wir das besser machen, hier deutlich schneller uns den Klimazielen zumindest zu nähern.
Okay, danke für den Überblick in diesem Bereich. Und das ist ja nur einer von, ich glaube, insgesamt 5 oder 6 Bereichen, wo man spenden kann bei euch. Die anderen Sachen kann man sich natürlich auch gerne auf der Webseite durchlesen, wenn man das noch genauer wissen möchte. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Es gibt auch Kritik an eurer Idee, weil ihr hebt da einzelne Organisationen hervor, bei denen man eine effektive Wirkung nachweisen kann. Was aber wahrscheinlich nicht heißt, dass die anderen Organisationen jetzt sinnlos sind. Wie seht ihr euren Ansatz in Konkurrenz zu anderen Organisationen, die auch auf Spenden angewiesen sind?
Man muss dazu sagen, es gibt weltweit Millionen NGOs. Ja? Also in Deutschland Hunderttausende, wenn man da wirklich alles, was gemeinnützig ist, dazu zählt. Und in den USA und anderen Ländern natürlich noch mal viel, viel mehr. Und Hilfsorganisationen zu evaluieren, auch gut zu evaluieren, ist aus unserer Sicht möglich, aber es ist sehr aufwendig. Ja? Und deshalb, trotz der ganzen Forschungspartner, die wir inzwischen haben, ist es nicht möglich, auch kollektiv nicht möglich, wirklich jede einzelne Organisation gut anzuschauen und zu prüfen. Deshalb versuchen wir sozusagen gewisse Vorfilter zu setzen. Also in welchen Themen arbeiten die, gibt es oder welche Maßnahmen setzen die um und gibt es dafür irgendeine Evidenz oder zumindest gute Gründe, warum das eventuell besonders effektiv sein könnte. Natürlich heißt es, wenn man an einige wenige Organisationen spendet, dann kann man das gleiche Geld nicht nutzen, um an andere Organisationen zu spenden. Und dann ist die Frage, wie treffe ich die Entscheidung, mich für eine und damit auch gegen alle anderen zu entscheiden? Und unsere Antwort, und das ist die beste Antwort, die wir bisher gefunden haben zumindest, also wenn jemand eine bessere hat, dann soll er uns gerne kontaktieren, ist halt zu schauen, für wen gibt es Evidenz, wer ist wirklich gut evaluiert, also auch die nicht nur, dass die, ja, wie gesagt, bestimmte Mindeststandards einhalten oder irgendwie geringe Verwaltungskosten haben oder so, sondern wo kann ich mir wirklich sicher sein, dass mein Geld nicht nur ankommt, sondern im Verhältnis zu den Kosten möglichst vielen Menschen hilft.
Okay. Sebastian, ich danke dir für die Einblicke, für deine Einschätzung auch zu dem Thema. Und vielleicht schauen ja noch mehr Leute auf die Webseite jetzt, wo sie es gehört haben. Also effektiv spenden heißt die ganze Sache. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und danke, Sebastian.
Ja, danke, dass ich hier sein kann. Schaut gerne auf unsere Webseite. Und wenn ihr noch Fragen habt oder eine Spendenberatung haben wollt, das bieten wir auch kostenlos an. Genau, meldet euch und dann könnt ihr gerne noch tiefer einsteigen und auch auf mögliche Kritikpunkte eingehen.
Danke und es geht jetzt weiter mit dem Interview mit Lucia Dörfel. Lucia, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, nehmen möchtest für ein Gespräch.
Ich freue mich auch sehr.
Es war ein aufregendes Jahr für dich, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Du warst bei den Olympischen Spielen. Und ich würde jetzt einen kleinen Rückblick mit dir machen, erstmal auf dieses Olympiajahr und auch auf diesen Weg dahin, also was du da vorher für gemacht hast. Du bist also die erste deutsche Kletterin bei den Olympischen Spielen gewesen, wenn du auf dieses Jahr zurückguckst. Was war für dich der aufregendste Moment? Gab es da irgendwas? Also was kommt dir da in den Kopf?
Also der aufregendste Moment war auf jeden Fall, als wir in Budapest waren bei dem 2. Olympic Qualifier und wir uns alle qualifiziert hatten. Und ich weiß noch, wie ich halt mit meiner Leadroute fertig war und dann halt geht man ja erst immer wieder in die Zwischen-ISO und dann kommt man halt raus vor zu den Zuschauern und den Coaches. Und dann bin ich vorgegangen und habe halt Sagi und Fritz und Ingo so gefragt, wie es jetzt aussieht. Und dann waren sie so, ja, hast dich qualifiziert. Und dann, dass halt auch noch Alex und Janik sich qualifiziert haben, das war so einfach der schönste Moment.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja. Ja, und dann so dieses Fassen davon, dass es jetzt passiert ist. Ist das irgendwas, was sehr lange sackt oder wie geht das?
Ja, es hat sich die ganze Zeit eigentlich angefühlt wie so ein Traum, bis ich halt wirklich in Paris war und bei den Spielen. Aber ich hatte halt davor auch so mega viel zu tun noch und es war so voll viel drumrum noch. Ich bin noch voll viel irgendwie rumgefahren, weil ich da irgendwie noch in London war bei so einem Event und dann Trainingslager in Köln und Einkleidung und so. Und viele Interviews hatte ich auch und ich war schon auch ein bisschen gestresst in der Zeit und konnte es halt auch noch nicht so glauben. Also es war ganz komisch irgendwie. Und danach dann jetzt langsam so, also auch wenn es jetzt schon voll lang her ist, merke ich einfach so, hey, krass, ich war einfach bei Olympia.
Für mich als Zuschauerin war natürlich der Moment cool, dich zum ersten Mal da auf dem Bildschirm zu sehen. Was war für dich da das Gefühl, dieses auf die Matte treten, an die Wand gehen?
Ich weiß nicht, also ich war schon ein bisschen nervös und dann steht man ja noch in der Zwischen-ISO und kann schon so ein bisschen rausgucken und sieht so die ganzen Zuschauer. Und sah einfach schon mega cool aus und ich hatte so Bock, einfach nur zu klettern. So, mir war egal wie und was und ich fand es einfach nur richtig cool, in dem Moment dort zu sein und auch die ganzen Leute halt zu sehen und ich hatte mega Bock auf die Boulder.
Wie war das da vor Ort? Also wie gesagt, ich habe es alles nur irgendwie im Fernseher gesehen oder auf dem Bildschirm gesehen. Wie war diese Venue dort? Was hast du da erlebt?
Also die Venue an sich war richtig cool. Es sah so beeindruckend aus, so riesig irgendwie. Und ich glaube, da hätten auch noch viel mehr Zuschauer hingekonnt, wenn Platz gewesen wäre. Ja, es war komplett ausverkauft. Aber es war ein bisschen schade, weil die Venue ein bisschen außerhalb war von dem Olympischen Dorf und auch Paris. Aber ja, an sich, die war echt richtig cool. Mhm. Ja.
Ansonsten, wie hast du die Spiele da vor Ort erlebt? Also ich hatte so das Gefühl, dass die sich schon, also dass sie einen sehr großen Aufwand gemacht haben, dass das einfach sehr festlich ist. Also diese ganze Anfangszeremonie da durch Paris war ja irgendwie unglaublich. Was hast du davon alles mitbekommen und erlebt?
Also von der Anfangszeremonie habe ich nicht so viel mitbekommen, weil wir sind erst relativ spät ins Olympische Dorf eingezogen, weil unser Wettkampf ja auch fast am Ende irgendwie war. Und wir waren, glaube ich, dann so 5 Tage oder vielleicht sogar eine Woche vorher in dem Olympischen Dorf. Und es war schon cool, alles zu sehen und die ganzen Athleten da zu treffen. Aber mir war es fast ein bisschen zu früh, weil man halt dort dann vor Ort die ganze Zeit noch ist und man trainiert halt noch, aber eigentlich ist halt so viel auch drumrum und es hat schon auch ein bisschen geschlaucht. Also ich bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil es auch einfach mega krass und cool ist, in dem Olympischen Dorf zu sein. Aber es hat schon auch ein bisschen, also nicht abgelenkt, aber es war einfach auch ein bisschen anstrengend, weil so viel los ist einfach auch so in der Essenshalle da. Das war einfach so riesig alles und so viele Leute die ganze Zeit um einen rum und dann ist man immer extra noch ins Training gefahren in irgendeine Halle, was halt auch ein bisschen gedauert hat, weil halt alle Straßen ungefähr gesperrt waren. Aber es war einfach voll besonders und schön.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich bist du vor einem anderen Wettkampf erstmal so, dass du irgendwie auch irgendwie einen Ruhepol suchst oder was weiß ich. Also wie sieht das aus?
Ja, genau. Also eigentlich will ich halt mich vor meinem Wettkampf nur auf mich konzentrieren und so meine Routine haben.
Ja, was tust du normalerweise, um dir zu helfen, vor einem Wettkampf irgendwie runterzukommen?
Ich habe angefangen, viel mit Fritze zu machen, also auch so
die Trainerin.
Genau, ja. Meine Trainerin. So Meditationssachen und Atemsachen und auch so Visualisieren habe ich viel gemacht. Und das hat mir auf jeden Fall echt viel geholfen in der Zeit. Also auch in der Zeit, als ich schon im Olympischen Dorf war, aber auch davor, als ich irgendwie viel Stress hatte und mir auch einfach ein bisschen Selbstdruck gemacht habe.
Mit welchen Vorstellungen bist du da hingefahren? Also was dachtest du, was du erreichen möchtest?
Ich habe mir jetzt nicht irgendwie so eine Zahl oder so in den Kopf gesetzt, also eine Platzierung, sondern ich wollte halt einfach da mein Bestes geben. Aber ich hätte schon gedacht, dass ich ein bisschen besser abschneide. Mhm. Also es waren halt auch voll viele Sachen, die einfach mega ärgerlich waren und ich glaube, ich war einfach auch voll aufgeregt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich mehr hätte rausholen können.
Ja, also für mich sah es auch ganz oft so kurz vor knapp aus bei dir. Also so als hättest du irgendwie eigentlich doch einen Boulder noch schaffen müssen und sowas.
Ja, voll. Es war auch mega knapp. Also ich bin ja in 2 Top-Zügen gefallen und hätte ich die gemacht, wäre ich halt, glaube ich, Top 10 gewesen. Aber ja, ist halt immer so ein kleines bisschen, was noch fehlt.
Ja, und aber was ist jetzt so dein Fazit? Ist das so ein, ach man, Mist, hätte ich doch? Oder wie ist dein Gefühl jetzt?
Nee, gar nicht. Also natürlich habe ich mich direkt danach geärgert, so. Aber ich glaube, ich hätte einfach an dem Tag zu den Umständen nicht mehr rausholen können, weil ich einfach, also ich war schon aufgeregt und irgendwie hat sich schon krass anders angefühlt als so ein normaler Weltcup, weil es einfach so viel mehr drumrum ist und dann geht man auch danach, wenn man die Boulder geklettert hat, musste man durch so eine Zone, wo halt ganz viele Interviewleute waren und ja, einfach so das Ganze drumrum war halt so anders, deswegen hat sich's auch nicht wie ein Weltcup angefühlt und ich glaube, deswegen war ich auch einfach aufgeregt und ein bisschen, ja, es war einfach so viel.
Ja. Ist das irgendwas, wo man so denkt, okay, jetzt weiß ich, wie das hier ist, jetzt weiß ich, wie das geht, jetzt lass mich das nochmal machen, weil jetzt komme ich klar? Also
ja, das dachte ich mir direkt danach, dass ich so Bock habe, das nochmal besser zu machen und dass ich auf jeden Fall nochmal gern sowas machen würde.
Also das wäre auch meine Frage, ist sozusagen nach den Spielen ein Ziel von dir, dass du nochmal versuchen möchtest, da hinzukommen?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, 4 Jahre sind eine lange Zeit und ich habe auch erstmal Bock, jetzt irgendwie Weltcups im Finale zu klettern oder am Fels schwere Sachen. Fels ist auf jeden Fall zu kurz gekommen dieses Jahr. Aber ich habe schon Bock, nochmal für LA zu trainieren.
Sehr schön. Und du hast es auch gerade schon beschrieben, ne? Ja, du kommst raus und bist dann erstmal so von irgendwie Journalistinnen und Journalisten umgeben. Wie hast du das denn generell empfunden? Also ich glaube, bei jetzt einem Boulder World Cup ist das nicht so, ganz Deutschland guckt auf die deutsche Starterin, so wie es bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich ist, so, ne? Dass die Aufmerksamkeit eine ganz andere ist. Wie hast du das erlebt?
Ja, genau, das war halt voll anders und ich hatte im Vorhinein auch so viele Interviewanfragen und Sachen. Es war auch echt cool, aber ich habe halt alles auch selbst so organisiert und koordiniert und nebenbei habe ich halt noch trainiert und bin irgendwie noch zwischen München und Köln und Berlin und London so gependelt und da hätte ich mir irgendwie mehr Unterstützung oder so gewünscht. Aber ja, man hat schon gemerkt, dass die Aufmerksamkeit gerade nur auf uns dreien quasi war.
Mhm.
Also ich glaube, das haben auch andere im Training gemerkt, dass halt dieses Jahr sich einfach viel um Olympia gedreht hat.
Mhm. Was hast du da irgendwie Neues für dich mit rausgenommen, also aus dieser wirklich ganz anderen Art der Aufmerksamkeit für dich?
Ja, also es war auf jeden Fall ungewohnt und ich glaube auch, dass ich gut damit umgegangen bin und viel daraus gelernt habe. Und ja, ich mir in Zukunft einfach auch vornehmen muss, dass halt ich nicht alle Sachen machen kann und dass ich halt schauen muss, dass es so für mich am besten dann passt in der Situation. Klar mache ich auch voll gern Interviews, so auch wie mit dir jetzt, aber wenn halt gerade in der Zeit einfach so viel auf einmal zukommt auf einen, dass man halt einfach so schaut, dass es einem selbst nicht zu viel wird. Mhm.
Hast du irgendwelche Gespräche geführt, die für dich irgendwie auch spannend waren? Also, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt irgendwie in Medium XY und also, was war für dich da interessant?
Eigentlich eher weniger, weil irgendwie waren eher die ganzen Interviews ziemlich ähnlich. Ich habe gefühlt immer das Gleiche gesagt. Ja, ich habe auch im Vorhinein versucht, jetzt nicht so mega lange Interviews zu geben, weil ja, mir ist halt echt einfach viel zu viel war auch und dann halt eher hat man so kleine Statements oder so abgegeben auch. Aber ach so, genau, das erste Mal ist es mir so richtig aufgefallen, als nach Budapest wir uns qualifiziert hatten, dass es irgendwie so wichtig war, dass wir so schnell wie möglich irgendein Statement abgeben. Und Alex und Janik hatten das schon gemacht. Und dann war irgendwie so Ingo, weil ich hatte es halt noch nicht gemacht, so Ingo war dann so ein bisschen, also nicht panisch, aber so, ja, du musst das auf jeden Fall jetzt noch ganz schnell machen. Und dann musste ich irgendwie so rausgehen und da kurz anrufen, weil es irgendwie wichtig war, dass es für die Zeitung oder so schnell wie möglich halt abgegeben wird. Und da war mir auch erstmal so bewusst, okay, wie wichtig das so ist alles. Ja.
Und würdest du sagen, dass du auch jetzt noch aus dieser Zeit was rausziehst? Also, dass du neue Aufmerksamkeit hast, dass vielleicht, weiß ich nicht, neue Sponsoren auf dich zugekommen sind oder so. Also, gibt es irgendwas aus der Zeit, was dann wirklich neu war, was dir jetzt auch nachhaltig noch hilft?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich merke, dass ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe. Also, auch wenn ich so in Hallen gehe oder so, denke ich mir oft so, ja, ich war bei Olympia, also ich denke, ich sage das jetzt nicht so, aber ich habe einfach auch mehr Selbstvertrauen in mich bekommen dadurch. Und Sponsoren, so natürlich habe ich meine Verträge und alles nachverhandelt und verlange jetzt auch einfach ein bisschen mehr Unterstützung, weil es ja schon mein Job ist und ich einfach so gut wie möglich trainieren möchte. Und ja, ich finde es einfach dann angemessen, dass es so ein bisschen auch gewertschätzt wird. Also ich habe schon auch so ein paar Anfragen bekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so crazy jetzt irgendwie ein Auto geschenkt bekommen habe oder so andere krasse Sponsoren. Ich glaube, dass es einfach in Deutschland auch auf Sport liegt einfach so zu wenig Aufmerksamkeit wie in anderen Ländern irgendwie und vielleicht liegt es daran.
Und gab es sowas wie Menschen, die plötzlich auf dich zugekommen sind, weil sie dich jetzt kennen? Also gibt es da solche Momente?
Ja, das ist auf jeden Fall auch echt mega cool. Ich bin einmal in Augsburg war ich klettern, da war halt so eine Kindergruppe und die waren dann alle so, ah, das ist Lucia. Und dann ja, kamen sie zu mir und wollten alle eine Unterschrift auf ihr Chalkback oder auf irgendwelche Sachen. Und auch so, wenn ich in München trainiere, werde ich schon öfter erkannt. Ich glaube, viele sprechen mich auch nicht an, aber erkennen mich.
Mhm.
Ab und zu spricht mich schon auch mal jemand an. Das finde ich irgendwie voll cool, weil manchmal bin ich in meinem Trainingsflow so und habe irgendwie so, ja, ist einfach anstrengend oder ich habe keinen Bock zu trainieren und dann kommt jemand und so sagt so, ey, du warst bei Olympia, oder? Mhm. Und dann, es muntert einen schon irgendwie krass auf und dann merke ich so, oh, es haben schon echt viele Leute angeschaut.
Mhm. Du hast jetzt kurz danach eine OP gehabt und kannst gerade nicht so trainieren, wie du möchtest. Vielleicht bloß mal ganz kurz dazu. Wie geht's dir gerade? Was los?
Ja, also an sich geht's mir gut. Ich bin seit 2 Wochen kann ich wieder laufen. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Und jetzt versuche ich so langsam wieder abzuspringen und halt meinen Fuß zu benutzen.
Was ist das am Knöchel irgendwo?
Ja, genau. Ich hatte mir am Sprunggelenk quasi Seitenbänder gerissen und dass es vor der Saison passiert, also es ist 2 Wochen vor meinem ersten Weltcup passiert. Und dann hieß es kurz, ja, also wir können es halt jetzt operieren oder du stellst dir 6 Wochen ruhig. Und da war ich so, na, das geht jetzt nicht, weil ich habe mich gut vorbereitet und ich will auf jeden Fall versuchen, mich zu qualifizieren. Und dann habe ich es auch mit meinem Arzt und mit anderen Physios noch abgesprochen. Dann meinten wir, dass wir es halt versuchen. Und dann habe ich es halt, also ich wusste quasi schon vorher, dass ich es nach der Saison dann operieren lassen muss. Und es hat auch jetzt alles geklappt und es wurde sehr viel gemacht. Also mein ganzer Fuß ist gefühlt jetzt neu und wirklich straff, weil meine Außenbänder auch gerafft wurden und keine Ahnung, was noch alles gemacht wurde, aber es ist jetzt alles wieder gut.
Das heißt, das war etwas, was warten konnte und womit du trotzdem all das durchmachen konntest, die Qualifikation und Olympia, ja?
Ja, also es war teilweise schon schwer, weil es halt so kurz vor meinem ersten Weltcup passiert ist und wir halt ja auch quasi 1 Woche vorher nach Salt Lake geflogen sind. Also ich hatte so 1 Woche, um zu lernen, wieder abzuspringen, weil ich meine, es ist ja trotzdem was gerissen in meinem Fuß und es war halt geschwollen und tat halt auch am Anfang voll weh. Ich konnte die ersten 2 Tage nicht gut laufen und dann musste ich halt in 1 Woche lernen, wieder meinem Fuß zu vertrauen, so Boulder zu machen, abzuspringen halt, dass ich halt auch nicht irgendwie komisch abspringe, dass irgendwas anderes kaputt geht. Und dann habe ich mich so dran gewöhnt, dass halt die Sehne über meinen Knöchel immer gesprungen ist. Also das war so das Hauptding und das war teilweise schon unangenehm und schmerzhaft. Mhm. Aber man konnte es dann irgendwie ganz gut wegignorieren. Also vor allem bei den Wettkämpfen hast du halt eh so viel Adrenalin und dein Fokus ist so ganz anders. Und dann ging es schon ganz gut. Es war nur manchmal bei Platten oder so ein bisschen komisch, weil das halt dann immer über meinen Knöchel gesprungen ist und teilweise halt nicht wieder zurückgesprungen ist, sondern musste ich manchmal meinen Fuß so ein bisschen wie so ausschütteln, dass die Sehne wieder zurückspringt.
Ja. Okay, aber dafür ganz schön krass, dass du das so durchgezogen hast.
Danke.
Ich würde gerne mal auf diesen Prozess hin zu Olympia auch noch mit dir kommen. Also über deinen Weg mit dir sprechen als Athletin. Und du bist aufgewachsen in Chemnitz in Sachsen. Was man natürlich wissen muss, ist, dass es eine Region mit einer großen Klettertradition ist und du auch in einer Kletterfamilie aufgewachsen bist, also schon in der frühesten Kindheit angefangen hast zu klettern. Kannst du mal beschreiben, wie du groß geworden bist mit dem Sport?
Ja, also meine Eltern klettern auch und mein Opa und wir sind halt immer in der Sächsischen Schweiz klettern gegangen oder in Franken und jeder Urlaub war eigentlich ein Kletterurlaub, ob wir jetzt in Frankreich waren oder in Spanien oder Italien. Und so bin ich eigentlich so in das Ganze reingewachsen. Also es war jetzt nie irgendwie so, dass ich in der Halle trainiert habe oder so und meine Eltern mich da reingepusht haben. Also ganz im Gegenteil. Es hat dann 2010, glaube ich, in Chemnitz eine Halle aufgemacht, die Boulder Lounge. Und da habe ich dann so ein bisschen angefangen mit Training und also es war eigentlich auch noch gar kein Training am Anfang. Wir sind da einfach bouldern gegangen. Und dann hat sich irgendwie alles so entwickelt. Dann bin ich irgendwie die ersten Wettkämpfe gestartet. Also erstmal so regionale Wettkämpfe. Und dann bin ich in den Sachsenkader gekommen. Und dann halt Deutschland Cups gemacht. Und dann hat sich alles so entwickelt. Also ich hatte jetzt nie irgendwie so die Ambition, ja, ich will jetzt auf jeden Fall Olympia. Okay, da war eh noch nicht klettern olympisch, aber irgendwie so Weltmeisterin zu werden oder so. Ja. Also es hat eher alles so seinen Lauf genommen. Und ich glaube, das war teilweise auch gut, dass ja jetzt niemand irgendwie so krass mich da reingezwungen hat.
Mhm. Aber gab es für dich dann doch irgendwo einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, das kann wirklich etwas sein, das möchte ich jetzt machen, das soll meine Karriere werden?
Also jetzt nicht in der Zeit, wo ich angefangen habe. Ich glaube, da war Klettern auch einfach noch zu klein. Jetzt so in den letzten Jahren vielleicht habe ich schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall das so professionell weitermachen will und dass es gerade so mein Fokuspunkt ist und ja, einfach meine erste Prio. Aber ja, es ist halt auch jetzt noch super schwer, davon zu leben irgendwie und nur das quasi hauptberuflich zu machen und alles andere aufzugeben.
Mhm. Aber ist es so, dass du aktuell von dem Sport leben kannst oder jobbst du irgendwas? Wie sieht das aus?
Gerade kann ich schon davon leben, aber ich studiere noch nebenbei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch einen Job mache, weil das könnte ich nicht neben Training und Uni und allem Möglichen. Aber ich habe natürlich auch viel Unterstützung so von halt Sponsoren und meiner Family.
Mhm. Was würdest du sagen, hattest du als Kind, als Jugendliche für eine Unterstützung, um weiterzukommen? Was war da für dich wichtig?
Also, dass mich meine Eltern teilweise vom Training abgeholt haben, wenn es spät war. Aber ich hatte jetzt nie irgendwie so, dass meine Eltern mich zu jedem Wettkampf gefahren haben und da dann zugeschaut haben und so alles für mich getan haben. Im Gegenteil, ich habe eher gesagt, so, sie sollen nicht zum Wettkampf kommen und zuschauen. Ich hatte halt auch das Glück, dass in Chemnitz in unserer Trainingsgruppe Elske und Theresa unsere Trainer quasi waren und die echt sehr engagiert waren und so viel mit uns gemacht haben und auch da in Trainingslager gefahren sind und uns überall zum Training in andere Städte gebracht haben. Und dann natürlich auch Jule Winter, mit der wir halt immer Sachsen-Kader-Trainings gehabt haben und zu den ganzen Deutschland-Cups gefahren sind. Und ja, ich glaube, von ihr haben wir auch echt viel Unterstützung bekommen und viel gelernt.
Ich glaube, du musst mal kurz sagen, was die Deutschland-Cups sind. Also ich glaube, das gibt es inzwischen so, begriffliche Verwechslungen.
Ja. Also früher waren die Deutschland-Cups, glaube ich, auch nur für die Jugend. Genau, es waren nur Jugend-Deutschland-Cups und von Jugend B bis A, glaube ich. Vielleicht sogar Jugend C, aber es waren auf jeden Fall nicht viele Altersklassen, also jetzt auch nicht F oder also auch nicht die ganz kleinen. Und da gab es halt immer irgendwie so 4, 5 Deutschland-Cups im Jahr und also es war nicht wie Boulder-Bundesliga jetzt die Deutschland-Cups.
Genau, also die Deutschland-Cups in der DAV-Jugend quasi.
Genau, genau.
Ja. Weil es gab ja auch mal eine Deutschland-Cup-Reihe für die Erwachsenen, aber das ist glaube ich noch länger her, ne? Da warst du
nicht. Ja, da war ich glaube ich noch nicht dabei. Ich habe nur deutsche Meisterschaften gemacht für die Erwachsenen und sonst nur Jugend.
Okay, ja, nee, dann war das nichts. Du hast gerade gesagt, dass bei dir alles irgendwie eher so ein bisschen so im Flow war und du gar nicht einen Punkt hattest, wo du gesagt hast, okay, jetzt Karriere, jetzt Olympia. Aber 2020 hast du mir ja mal gesagt in einem Interview, ich möchte mich für Olympia qualifizieren. Also irgendwo muss ja so ein Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, okay, ich mach das. Wann ist das passiert?
Ich glaube, das ist eher so passiert, nachdem ich einige Erfolge auch hatte. 2019 bin ich auch deutsche Meisterin geworden im Bouldern und Lead. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da geht schon auch noch mehr. Also ich hatte da noch nicht irgendwie so alles rausgeholt und jetzt so bis zum Umfallen trainiert. Und es hat sich irgendwie auch viel dann verändert. Also wir hatten da noch andere Trainer. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, dass ich auf jeden Fall noch stärker werden kann und dass ich halt auch im Weltcup-Halbfinale klettern kann. Und also es gab jetzt nicht so einen Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich will zu Olympia, sondern es ist eher so auch mit auf dem Weg gekommen. Und ich glaube, ich wollte mich halt auch nie so richtig festlegen und so zu einem was committen. Und das war eher so in den letzten 2, 3 Jahren so, dass ich so dachte, okay, ich will es halt wirklich mal probieren und alles dafür geben und schauen, was rauskommt. Und nicht, dass ich mir im Nachhinein dann denke, so, ja, hätte ich das irgendwie anders gemacht, dann hätte es vielleicht geklappt.
Okay. Ja, nee, ich fand das damals einfach total stark, dass du das so gesagt hast, weil das ist eine Ausstrahlung, so weißt du, das sendet einfach so ein richtig gutes Signal und das hilft einem ja selber manchmal auch, sowas auszusprechen. Was ich aber damals dachte ist, ja, du warst in einem Jahr vorher deutsche Meisterin im Lead und Bouldern, ich habe aber auch gemerkt, dass dich das auch unter Druck gesetzt hat, also dass du dann nach dem Jahr einfach auch mit so einem Erfolgsdruck zu kämpfen hattest, weil natürlich, ne, du warst dann deutsche Meisterin, alle denken, oh, das ist jetzt Lucia Dörfel, die jetzt immer deutsche Meisterin wird. So. Wie ging es dir da eigentlich?
Ja, das habe ich schon gemerkt, dass es mir schwer gefallen ist. Und das würde ich sagen, habe ich auch in den letzten Jahren ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Einfach, ja, sich halt auch Ziele setzen und die auch zugeben, glaube ich, und halt auch selbst aussprechen hilft, glaube ich. Aber ja, auch einfach irgendwie nicht alles davon abhängig machen. Also irgendwie, wenn man einen Wettkampf oder so verkackt, dass jetzt nicht irgendwie die Welt untergeht. So, es ist halt einfach auch andere Wettkämpfe noch gibt, also auch komplett andere Sachen so. Und dass es nicht schlimm ist, wenn man irgendwie so einen Bouldern nicht schafft oder nicht irgendwie den anderen Erwartungen gerecht wird.
Und gibt es für dich sowas, wenn du in einem Wettkampf jetzt einen Boulder nicht schaffst, dass du schaffst dich dann wieder zu Norden und im nächsten Boulder frisch reinzugehen? Also
ja, ich denke mir so, it's not over until it's over. Mhm. Aber es schaffe ich auch nicht immer. Also jetzt erst vor kurzem habe ich noch die Europameisterschaft gemacht in Villar. Und es war halt so 2 Wochen oder so nach den Olympischen Spielen. Und ich war auch mega platt einfach von der ganzen Saison so. Aber da habe ich zum Beispiel nicht gut hinbekommen. Mhm. Da war ich einfach sehr nervös und dachte mir so, okay, alle denken, sie ist so krass, weil sie bei Olympia war und dann bekomme ich nichts hin. Mhm. Aber ja, ich habe zum Beispiel auch so ein kleines Buch, wo viele Sachen drinstehen, an die ich mich erinnere oder die ich mir dann vorsage. Und dann versuche ich schon immer, mich nur auf den Boulder zu konzentrieren und nicht irgendwie jetzt auf die ganze Runde oder das ganze Ergebnis, sondern irgendwie versuche ich, jeden Boulder neu zu klettern quasi.
Gibt es eigentlich so bestimmte Boulder, an die du dich sehr erinnerst aus Wettkämpfen und wo du dann so auch eine Energie draus ziehst, weil es irgendwie cool war?
Ja, voll. Also das zum Beispiel mache ich auch vor Wettkämpfen, dass ich mir Videos von mir anschaue, wo ich irgendwie ja einen Boulder geschafft habe, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn schaffe, oder ja einfach irgendwelche Momente, wo ich mich daran erinnere, dass ich stark bin, mhm. Und dass ich solche Boulder klettern kann. Und deswegen kann ich mich schon an viele Boulder auch erinnern, weil ich mir eben auch oft die Videos anschaue.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, sehr clever, das zu machen. Gibt es Dinge, die du noch erwähnen solltest oder möchtest, die dir geholfen haben auf diesem ganzen Weg? Also ich denke mal, das ist ja nichts, was man irgendwie alleine schafft, und es ist auch so eine intensive Zeit. Wer oder was war da wichtig für dich?
Also auf jeden Fall Elias, mit dem habe ich halt sehr viel trainiert auch. Und
ich weiß nicht, wie viele das jetzt nicht wissen, wer Elias ist, aber kannst du sagen?
Elias ist mein Freund. Okay. Der klettert auch, der ist Weltcup-Finalist, mhm. Und halt auch im Kader, und der weiß, macht schon auch viel am Fels und ja, ist einfach mit drin. Mhm. Und ja, der hat mich einfach auch oft daran erinnert, dass ich mir einfach keinen Druck machen soll, dass ich es einfach genießen soll. Ja, meine Eltern, die haben mir auch immer gesagt, ich soll es einfach genießen und das Beste draus machen. Und ja, sonst haben mich halt auch einfach meine Coaches unterstützt. Und einfach so das ganze System, also auch OSP und
der Olympia.
Olympiastützpunkt, ja.
Und was würdest du sagen, wie sehr hat das jetzt dein Leben beeinflusst? Weil ich stelle mir das auch so vor, dass man sehr viele Dinge hinten anstellt, wenn man weiß, okay, ich will jetzt dafür trainieren. Wie sah dein Leben da aus? Wie anders?
Klar, ich habe auf jeden Fall viel trainiert. Ich glaube, ich habe auch mehr trainiert als sonst. Und wenn dann irgendwie so mal ein Geburtstag war oder irgendwie man noch rausgehen wollte mit Leuten was trinken, so habe ich natürlich schon gesagt, so nee, geht nicht bei mir, weil ich halt am nächsten Tag trainieren möchte. Dann habe ich auch viel Fels zurückstecken müssen und konnte halt ja einfach nicht viel rausfahren, weil ich hatte auch ein bisschen mit einer Fingerverletzung zu kämpfen, aber sonst bin ich auch oft einfach an Fels gefahren, um irgendwie runterzukommen. Aber das habe ich auch gar nicht gemacht dieses Jahr. Und ja, man hat schon gemerkt, dass einfach auch viel mehr Druck auf dem Olympiajahr lag.
Ja. Ich wollte auch nochmal erzählen, wie ich das eigentlich alles wahrgenommen habe, was da passiert ist. Also erstmal, ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass du dich qualifiziert hast. Ich habe erstmal versucht, so allen Leuten, ob sie das jetzt wissen wollen oder nicht, erzählt, dass Lucia Dörfel sich qualifiziert hat für Olympia. Ich fand das so cool. Auch weil ich dich ja die ganzen Jahre beobachtet habe schon. Also ich konnte dich bei Ostblock Cups sehen, weil ich halt auch hier im Raum Ostdeutschland bei Wettkämpfen unterwegs bin. Habe dich bei deutschen Meisterschaften gesehen und so weiter. Und habe einfach gesehen, ja, da ist dieser Fortschritt da, diese Weiterentwicklung. Und dass du auf jeden Fall eine Person bist, die das schafft. Kann, so, das war irgendwie klar. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe so ein bisschen abgefeiert, weil du halt aus Ostdeutschland kommst und ich einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, die Strukturen hier sind nicht so gut ausgebildet wie an anderen Orten in Deutschland. Ich wollte bloß mal wissen, wie du das empfindest, ob das überhaupt ein Thema ist für dich oder gar nicht.
Also es ist jetzt nicht so ein Thema für mich. Ich habe das irgendwie nie damit so in Verbindung gebracht. Ich habe eher mir gedacht, okay, ich bin die erste deutsche Frau, die es geschafft hat. Ich glaube auch einfach, weil, also natürlich habe ich früher viel eben in Chemnitz trainiert oder in Dresden und Leipzig. Aber vor allem in den letzten Jahren war ich halt auch einfach viel in Deutschland unterwegs. Also ich bin halt nach München gezogen, aber ich bin auch irgendwie viel in Berlin und trainiere hier, dann in Köln, weil da auch ein Stützpunkt ist. Und deswegen habe ich das jetzt gar nicht so damit verbunden, weil ich eben alle Strukturen ein bisschen ausgenutzt habe.
Ja.
Oder ausgenutzt ist irgendwie so negativ, aber ja. Halt genutzt habe. Ja. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so darauf beschränken. Aber ja, ich finde es natürlich auch mega cool, weil wenn ich jetzt drauf zurückblicke, so, wir hatten Glück, dass wir Jule Winter als unsere Trainerin hatten, aber wenn man zum Beispiel sich den Bayern-Kader, genau, in Sachsen als Trainerin, aber wenn man sich zum Beispiel andere Kader angeschaut hat, so den Bayern-Kader, dann war es schon so, wir hatten so ein bisschen entspannteres Training als die beim Bayern-Kader. Und ja,
wieso?
Ich weiß nicht, also die hatten halt einfach so viel öfter Trainingslager und irgendwie auch strukturierter und irgendwie so viermal die Woche irgendwie mit einem Trainer, und sowas hatte ich halt nie. Also ich hatte halt 1 bis 2 Mal die Woche betreutes Training und dann ja ab und zu ein Trainingslager mit Jule. Aber ich habe schon auch sehr viel allein trainiert. Also allein heißt mit Salome und Yannick. Wir waren so eine Trainingsgruppe in Chemnitz.
In Chemnitz, ja.
Genau.
Mhm.
Und da haben wir schon auch echt viel selbstständig gemacht.
Das, die beiden, die du gerade genannt hast, waren auch quasi Athleten so in deinem Alter.
Ja, und, genau.
Genau. Das heißt, für dich war da eher auch so eine Lockerheit mit drin, was vielleicht auch wichtig war für dich?
Ja, ich glaube schon. Es ist natürlich immer typabhängig, aber ich bin, glaube ich, eine Person, die je mehr Druck jemand mir macht, also desto weniger gut kann ich damit umgehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich gut auf meinen Körper hören kann und ich weiß, dass es jetzt irgendwie für mich gut ist, nach Berlin zu gehen und hier zu trainieren und nicht irgendwie die ganze Zeit im Umfeld von allen Kaderleuten in München zu sein. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen.
Mhm. Mit wem trainierst du zusammen und welche Rolle spielen Trainingspartner für dich?
Trainingspartner spielen für mich schon eine große Rolle, weil ja, man kann sich einfach besser motivieren. Man, zum Beispiel gestern erst hatten wir irgendwie erst nicht so Lust, trainieren zu gehen. Und dann, wenn halt einfach mehrere Leute sich gegenseitig pushen, ist es halt einfacher. Und ich trainiere natürlich auch mit meinen Coaches zusammen und Leuten aus dem Kader in München. Wir haben da so eine Trainingsgruppe. Aber für mich ist es auch wichtig, dass ich meine eigenen Trainingssessions mache, wo ich mich nur auf mich konzentrieren kann und ja, einfach nicht schauen muss, was die anderen machen, weil das passiert irgendwie automatisch, dass man halt schaut, ja, okay, die anderen sind so fit gerade oder ich bin gerade nicht so fit und deswegen ist es mir auch wichtig, einfach ja nicht immer im direkten Vergleich zu stehen und ja, ich trainiere auch viel mit Elias und anderen starken Jungs und das hilft mir auf jeden Fall auch.
Also der direkte Vergleich jetzt mit den anderen Damen sozusagen aus dem Kader, das ist etwas, was auch schwierig sein kann, meinst du?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ich meine, so sind die Leute wahrscheinlich einfach verschieden. So, für manche ist wahrscheinlich wichtig, das als Push zu haben, die anderen zu sehen.
Ja, voll. Also ja. Es ist auch voll phasenabhängig. So. Mhm. Ich mag es schon gern. Also ich könnte jetzt nicht die ganze Zeit allein trainieren, so, aber ich mag schon lieber Trainings, wo jetzt nicht zu viele Leute sind und ich schaue schon auch, dass ich nicht jedes Training mit einem Coach mache. Mhm. Also eher die wenigsten Trainings.
Okay. Ich habe noch ein paar, wir haben jetzt gar nicht so viel spezifisch über Training gesprochen, aber ich habe noch ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern und die wollten nun sehr spezifisch Trainingsthemen noch ein bisschen was wissen, wie du dir vorstellen kannst.
Ja,
Also.
Ich finde es irgendwie so cool, dass so Hörer fragen oder so wissen wollen, was ich mache.
Ja, so ist es tatsächlich. Ne, die wollen einfach wissen, wie sie auch genauso stark werden können wie du. So sieht's aus. Genau, also danke an die Fragen aus der Crowdfunding-Crowd. Und da war die Frage, wo liegen deine kletterspezifischen Stärken und wo deine Schwächen?
Also meine Stärken sind auf jeden Fall Platten und mittlerweile auch Kraftboulder, würde ich sagen, weil ich echt in den letzten Jahren irgendwie mein Training ein bisschen verändert habe und viel Kraft bekommen habe. Und ja, meine Schwächen waren auf jeden Fall noch Koordinationsboulder oder sind noch Koordinationsboulder und so Läuferboulder oder so Paddelboulder, alles, wo man ein bisschen schneller sein muss. Aber da habe ich auch viel dran gearbeitet und mittlerweile macht es mir auch echt Spaß, diese Boulder zu probieren. Ich bin mal gespannt. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich halt die Sachen so viel trainiert habe und auch Platten immer echt gut konnte, wie es jetzt nach meiner Fußverletzung sein wird. Also wenn ich jetzt wieder anfange, das zu machen. Aber ich hoffe, dass ich da irgendwie ja mich einfach darauf verlassen kann, dass ich sowas schon mal konnte und das relativ schnell wieder lernen und Vertrauen in meinen Fuß gewinne.
Okay, ja, alles Gute dafür.
Danke.
Dann, das ist natürlich auch eine wichtige Frage, wie bist du stärker geworden für die kraftbetonten Boulder? Was hast du gemacht?
Also ich habe auf jeden Fall mehr an der Spraywall trainiert, viel steile Boulder und dann im Winter macht man halt immer, oder ich mache so ein Aufbautraining und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall auch viel geholfen, einfach viel Umfang und wenig Pause.
Wie sieht dein Aufbautraining aus? Was machst du genau?
Ich mache drei verschiedene Boulder, also ein Leistenboulder, ein Zangen- oder Sloper-Boulder und dann hangel ich noch einen Boulder. Das sind so 10 bis 12 Züge und die mache ich 8-mal mit relativ kurzer Pause, also so 2 Minuten. Genau, und das mache ich so den ganzen Winter eigentlich.
Ist das irgendwas, was für dich geschraubt ist oder definierst du dir irgendwas?
Wo machst du das? Ich mache das eigentlich immer an der Spraywall. Also okay. Ist jetzt nicht, also man kann das auch mit geschraubten Bouldern machen, aber man ist einfach flexibler und hat viel mehr Möglichkeit, wenn man das an der Spraywall macht.
Ja. Was hast du für Olympia besonders trainiert?
Ich habe auf jeden Fall viel Koordinationsbouldern trainiert und auch ein bisschen einfach unter Druck Boulderklettern, also dass man irgendwie so sagt, man hat nur einen Go, also vielleicht bouldern. Das würde ich sagen, waren so die Sachen.
Dann wäre es mir natürlich noch wichtig, was sind die Dinge, die ich weitergebracht haben in Koordinationsbouldern?
Ja, einfach nicht aufgeben, so oft wie möglich probieren und halt auch die Boulder wiederholen. Also wenn man die schon gemacht hat, dann irgendwie in der nächsten Session wieder machen und dann sich sagen, okay, ey, heute will ich den flashen oder in drei Goes machen und ja, einfach immer wiederholen.
Bei den Koordinationsbouldern würde ich auch gerne noch wissen, wenn man so Wettkämpfe beobachtet, hat man das Gefühl, okay, das Root-Setting-Team versucht sich ja immer mal wieder was auszudenken, was ihr hoffentlich noch nicht im Training hattet, wo dann doch die Leute noch mehr Goes irgendwie reinstecken müssen, weil das, also man sieht es ja immer, wenn man es einmal irgendwie hat, dann ist die Chance groß, dass man es nochmal schafft. Wie sieht da dein Training aus? Also ist es so ein Ding, dass man sagt, so, man versucht möglichst vielseitig Koordinationsboulder zu machen, damit man vielleicht diese eine Bewegung dann schon mal gemacht hat, die man im Wettkampf braucht?
Ja, ich glaube schon. Also einfach viel hilft viel. Also einfach viel diese ganzen Bewegungsboulder machen, weil die Grundbewegung schon teilweise immer die gleiche ist. Mhm. Natürlich gibt es irgendwie abgeänderte Boulder oder es ist dann irgendwie ein bisschen anders, aber so das Grundding ist eigentlich immer ähnlich. Mhm. Deswegen bringt es einem auch so viel, wenn man halt die Bewegungen wiederholt. Also auch wenn es der gleiche Boulder ist, so natürlich ist es besser, wenn man den dann irgendwie anpasst. Das haben wir auch teilweise gemacht, dass wir irgendwie einen Bewegungsboulder hatten und dann einfach nur so Kleinigkeiten verändert haben, irgendwie den Griff gedreht haben oder schlechter gemacht haben oder ja einfach die Ausgangsposition ein bisschen verändert haben. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall einfach viel wiederholen.
Klassikerfrage auch noch, was magst du eigentlich am liebsten? Liegklettern, bouldern, draußen klettern oder in der Halle?
Draußen klettern.
Okay.
Also ich boulder am liebsten. Wettkämpfe mache ich auch auf jeden Fall Boulder-Wettkämpfe am liebsten. Aber mir hat auch jetzt Lead-Training sehr viel Spaß gemacht. Also ich konnte eigentlich schon immer gut auch Lead klettern, aber für mich sind einfach Boulder-Wettkämpfe irgendwie, ja, die geben mir mehr und machen mir mehr Spaß, weil man halt mehr Boulder hat. Man hat mehrere Versuche und nicht nur zwei Goes. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall hat mir jetzt auch in der Zeit zu den Olympischen Spielen auch Lead-Training sehr viel Spaß gemacht. Ist halt immer nur so schade, dass ich mag einfach das Wettkampfformat beim Lead-Klettern nicht so gern, weil man weiß nicht so richtig, wann man dran ist, weil es halt abhängig ist von den anderen Athleten, die starten. Und dann hat man halt auch wirklich nur zwei Goes und mir machen einfach Boulder-Wettkämpfe mehr Spaß.
Ja, kann ich auch verstehen. Also, naja, okay, ich boulder halt auch generell lieber.
Ja.
Also.
Und bouldern ist halt auch irgendwie so einfacher, habe ich das Gefühl. Also es ist schon immer so ein kleiner Act gewesen, jemanden zu finden, der jetzt mit mir Seilklettern geht und der mich sichern kann. Mhm. Und bouldern findet man halt immer Leute oder du gehst halt allein bouldern.
Mhm. Ja, das ist hier in Berlin wahrscheinlich auch nochmal was anderes, ne? Fürs Lead zu trainieren, das ist
ja
wahrscheinlich noch schwieriger.
Ja, das war schwer.
Ja.
Also ich war in der DRV-Halle öfter und im Magic Mountain auch irgendwie so ein, zwei Mal. Aber es gibt halt hier keine schweren Routen. Mhm. Also ist schon, dass man dann halt, oder dass ich dann immer nach Innsbruck gefahren bin oder nach Augsburg, um schwere Wettkampfrouten zu machen.
Aber dann hast du immer so punktuell nur mal so Lead-Training. Aber würdest du sagen, das bringt einen dann doch weiter? Oder ist es besser, wenn man wirklich regelmäßig ein, weiß ich nicht, wie viel Mal pro Woche das macht?
Also je öfter man Lead-Klettern geht, natürlich ist es dann besser. Aber ich habe halt auch viel Ausdauertraining einfach an der Spraywall gemacht. Also kurz vorm Wettkampf ist es natürlich gut, wenn man irgendwie Wettkampfrouten macht und einfach so das Gefühl bekommt, weil Bouldern ist schon ein bisschen anders als Seilklettern. Oder auch wenn du einen Ausdauerzirkel an der Spraywall machst, ist es anders, als wenn du jetzt irgendwie eine schwere Route kletterst. Aber ja, so habe ich es mir auf jeden Fall ein bisschen leichter gemacht, indem ich auch viel Ausdauer an der Spraywall trainiert habe.
Mhm. Ich merke, dass du grundsätzlich alle Dinge schon an der Kletterwand trainierst. Trainierst du auch abseits irgendwie im Kraftraum irgendwas?
Ja, also vor allem jetzt durch meine Verletzung war ich so oft pumpen, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Also im Kraftraum irgendwie Klimmzüge mit Gewicht oder Bizeps-Curls. Mhm. Aber jetzt, wo ich wieder mehr klettern kann und auch sonst versuche ich das jetzt nicht zu oft zu machen, weil ich schon finde, dass es auch viel Energie zieht, wenn du jetzt irgendwie so jede Woche dreimal in den Kraftraum gehst. Ich mag es irgendwie dann lieber nach einer Boulder-Session noch irgendwie so ein, zwei Kraftübungen hinten dran zu hängen, als jetzt eine einzelne Session in einem, so im Kraftraum zu machen.
Okay. Wie unterscheidet sich jetzt in den Kaderstrukturen das Training von Männern und Frauen? Also ist dein Training sehr anders als das, was die Männer machen?
Also grundlegend glaube ich nicht, weil die Phasen sind ja für alle gleich. Also dass man im Winter irgendwie Aufbautraining macht und dann halt vorm Wettkampf macht man halt Wettkampfboulder und bereitet sich auf die Wettkämpfe vor. Aber was halt unterscheidet, ist halt, dass sie einfach schwerere Boulder machen teilweise. Mhm. Manchmal kann ich die auch abziehen, aber ja, einfach schwere Boulder oder mehr Gewicht irgendwie nehmen. Mhm. Ja. Aber so grundlegend würde ich nicht sagen, dass es krass anders ist.
Okay. Eine Frage war, worauf legst du in deinem Training einen Fokus? Also ist es so, dass du in ein Training reingehst und sagst, okay, heute ist es dies, was ich machen möchte, heute das? Wie funktioniert das?
Ja, ich habe auf jeden Fall vorher immer ein Ziel, was ich in der Trainingssession machen will. Also ja, ich muss halt zurzeit zweimal die Woche Aufbau machen, dann weiß ich halt, okay, heute muss ich Aufbau machen, dann versuche ich, dass ich jetzt vorher nicht irgendwie zu viele Boulder mache und dass ich eben da so meinen Hauptfokus drauf setze. Ich glaube, es hilft einem auch, wenn man so einen groben Plan hat und so einen Fokus eben, was man in dem Training trainieren würde oder möchte.
Mhm. Und wenn du immer auf die Woche guckst und sagst, wie oft trainierst du eigentlich und wie viele Pausen machst du? Hast du da so einen Plan?
Ja, ich trainiere eigentlich immer 2 bis 3 Tage am Stück und dann mache ich einen Rest-Day.
Okay.
Also teilweise sind es halt auch 2 Einheiten dann an einem Tag. Aber ich schaue schon, dass ich jetzt irgendwie maximal 3 Tage am Stück trainiere, weil es geht auch einfach gar nicht anders wegen der Haut, weil dann leidet einfach die Qualität von meinem Training, wenn meine Haut dünn ist.
Mhm. Hey, Haut, da fragen ja auch immer mal wieder Leute nach. Was hast du da irgendeinen Hack?
Ich glaube, es ist viel Genetik. Also okay. Ich habe einfach Glück, dass ja ich nicht sehr schwitzige Haut habe, aber auch nicht zu trockene, dass ich jetzt immer Cuts bekomme. Und dann, ich versuche schon auch darauf zu achten, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt einen Boulder projektiere und ich merke, meine Haut wird dünn, aber ich will noch irgendwie was anderes trainieren, dass ich jetzt nicht zu viele Goes dann da verschwende quasi, weil ich einfach noch die Qualität beibehalten möchte. Aber ja, ich glaube, man kann da einfach nicht so wirklich Tricks machen. Also natürlich irgendwelche Cremes und Tapen oder so, aber das mache ich irgendwie alles nicht so wirklich.
Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass du es nicht brauchst. So.
Ja, also natürlich im Sommer habe ich auf jeden Fall auch so einen kleinen Mini-Ventilator. Das hilft schon viel, weil wenn halt die Haut so ein bisschen schwitziger ist, dann habe ich das Gefühl, dass ich da einfach so mehr rausholen kann, wenn ich die quasi immer so belüfte.
Ja.
Ja.
Wie entscheidest du, welchen Wettkampf du kletterst und welchen du auslässt?
Es kommt immer drauf an, wie ich mich gerade vorbereitet fühle. Also meistens ist es ja eh so, dass man sich für einen Wettkampf qualifiziert oder nominiert wird. Also so ist es bei den Weltcups. Und dann, wenn man halt für einen Wettkampf qualifiziert ist, so, dann sagt man nicht, okay, nee, außer man hat halt eine Verletzung. Und sonst bei den ganzen Spaßwettkämpfen versuche ich schon immer viele mitzumachen, weil ich glaube auch, dass das mir viel bringt, einfach viele verschiedene Wettkampfboulder zu machen und es mir auch einfach Spaß macht. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich merke, so die Saison war schon echt lang und da ist noch die deutsche Meisterschaft im November und es passt gerade einfach nicht rein, dann lasse ich es auch weg teilweise. Mhm. Aber es ist halt voll einfach abhängig, wie man sich mental fühlt oder wie sich auch der Körper anfühlt.
Und nochmal eine Hörerin, welchen Tipp hast du spezifisch für Frauen, um besser im Bouldern zu werden?
Ich glaube einfach mit starken Leuten um sich rum zu trainieren, auch mal in Boulder reinzugehen, wo man jetzt so denkt, okay, den werde ich eh nicht schaffen. Weil ich glaube, teilweise trauen sich Frauen auch nicht so wirklich in schwere Boulder reinzugehen und sich ja einfach keine Gedanken machen, weil es interessiert eigentlich eh keinen, was man macht so. Also man denkt immer so, okay, der guckt mir jetzt zu, wenn ich da jetzt irgendwie abfalle oder so, aber es ist eigentlich nicht so. Also, und es ist ja auch egal, wenn man abfällt.
Und dann würde ich gerne noch einen Ausblick von dir haben auf das nächste Jahr. Also jetzt gerade musst du ja noch warten, bis dein Bein wieder voll einsatzfähig ist und der Fuß. Wie sieht dein Plan aus für 2025?
Ich möchte auf jeden Fall die ganzen Weltcups starten im Bouldern. Ich weiß noch nicht, ob ich Lead-Wettkämpfe mache. Es kommt halt voll drauf an. Ich habe schon Lust, auch so 1, 2 Lead-Weltcups zu machen, aber auf jeden Fall liegt mein Fokus auf Bouldern. Und ja, ich hoffe ganz viel Fels. Ich habe auf jeden Fall Lust, irgendwo am Fels bouldern zu gehen oder auch Seilklettern in Frankreich oder so.
Okay. Dann einen wunderschönen Jahreswechsel wünsche ich dir und ganz viel Energie, neue Energie fürs neue Jahr und deine Pläne.
Dankeschön.
Das war Lucia Dörfel im Binweg-Bouldern-Interview. Es war mir eine große Freude, mit ihr zu reden. Lucia, danke dafür. Danke euch fürs Zuhören. Und wenn du Lust hast, diesen Podcast zu unterstützen, dann werde gerne Mitglied von Binweg Bouldern bei Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Dann erfährst du zum Beispiel, wer bei mir zu Gast im Podcast sein wird und kannst Fragen an meine Gäste stellen. So wie du das hier in dieser Folge mit Lucia gehört hast. Der Link zu Steady ist in den Shownotes dieser Folge. Na dann, schöne Feiertage euch allen. Wir hören uns wieder. Bis dahin, Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.